Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzken. Schönen guten Morgen. Während Boris Johnson noch immer nicht erklären kann, wie er sich Grenzkontrollen ohne harte Grenze in Irland vorstellt, wird dort eine wirkliche Alternative zum Backstop diskutiert, die Wiedervereinigung zwischen Nordirland und Irland nach einem harten Brexit. Ob dahinter mehr steckt als unrealistische Gedankenspiele, besprechen wir gleich. Außerdem geht es in den ganz hohen Norden, ins russische Murmansk. Dort sticht heute das erste schwimmende Atomkraftwerk in See. Und auch heute geht es bei uns um das Großprojekt Grand Paris. Die französische Hauptstadt soll mit den Banlieues verschmelzen. Allerdings wissen viele Bürger nicht, was das so genau für sie bedeuten soll. Boris Johnson hat es in den vergangenen Tagen nochmal persönlich erfahren von Merkel und Macron. Es wird keinen neuen Brexit-Deal ohne Backstop-Regelung mit der EU geben. Zu einem anderen Ergebnis werden wohl auch heute mögliche Brexit-Gespräche auf dem G7-Gipfel kaum führen. Und weil der aktuelle Deal für den Brexit-Hardliner Johnson bekanntlich nicht akzeptabel ist, wird der No-Deal am 31.10. immer wahrscheinlicher. Käme es dazu, würde auf der irischen Insel genau das passieren, was eigentlich alle verhindern wollen: eine harte, sichtbare Grenze in der Konfliktregion. Um das zu vermeiden, wird in Irland zurzeit sehr laut über eine Wiedervereinigung nachgedacht. Martin Aliot ist unser Reporter in Dublin. Herr Aliot, Wiedervereinigung in Irland nur theoretisches Gedankenspiel oder eine realistische Option?
Sagen wir so, es ist ein realistischeres Szenario als jemals zuvor in den letzten knapp 100 Jahren, also seit der Teilung der Insel im Jahre 1921. Bis vor drei Jahren in Meinungsumfragen in Nordirland bekundeten nicht einmal die Hälfte der nordirischen Katholiken, geschweige denn die Protestanten, eine Bevorzugung, dass sie die Wiedervereinigung gerne haben möchten mit der benachbarten Republik Irland. Und dann kam das Erdbeben, das sich Brexit nennt, das bekanntlich in Nordirland von 56% der Wählerinnen und Wähler abgelehnt wurde. Und jetzt gibt es vereinzelt Umfragen, die in Nordirland eine Wiedervereinigung befürworten. Das hat natürlich auch etwas mit Demografie zu tun. In der Bevölkerung sind inzwischen Katholiken und Protestanten, wir können auch sagen Nationalisten und Unionisten, etwa paritätisch vertreten. Wenn es zur Wahlurne geht, wird es spannender. Da haben wir grob ein Drittel grün-nationalistisch, ein Drittel orange-protestantisch und ein Drittel andere, die sich dieser Schablone entziehen. Sie werden dereinst über die Wiedervereinigung entscheiden.
Welche technischen Voraussetzungen müssen für eine Wiedervereinigung erfüllt sein?
Das Friedensabkommen vom Karfreitag 1998 sieht vor, dass Kabinettsminister, der britische Nordirlandminister, derzeit Julian Smith, ein Nordirland-Referendum über die Wiedervereinigung ansetzen kann, wenn sich in seinen Augen eine Mehrheit abzeichnet, also in Meinungsumfragen, und gleichzeitig würde auch in der Republik Irland eine entsprechende Volksabstimmung stattfinden.
Die große Frage ist natürlich, wird Großbritannien Nordirland ohne weiteres gehen lassen?
Da kann ich ganz klar mit Ja antworten. Wieder zurück zum Karfreitagsabkommen von 98, das verankert Großbritannien, das Vereinigte Königreich, anerkennt das Selbstbestimmungsrecht der Insel Irland und stellt nur eine einzige Bedingung auf. Die beiden Teile, Nord und Süd, müssen sich in dieser Frage einig sein, dann wird London diesen Wunsch umsetzen und dabei helfen, dass die Wiedervereinigung zustande kommen kann. Es kommt hinzu, dass wir in den letzten Monaten wiederum in Umfragen erfahren haben, dass zahlreiche Engländer sehr wenig übrig haben für Nordirland. Namentlich unter konservativen Wählern zeichnet sich deutlich ab, dass wenn sie vor die Wahl gestellt werden, willst du einen Brexit Oder ist dir der Zusammenhalt des Vereinigten Königreichs, sprich Schottland, sprich Nordirland, wichtiger als das, kommt die Antwort glasklar, wir wollen Brexit.
Und das gilt dann wahrscheinlich auch für Boris Johnson.
Aber ja, ich meine, Boris Johnson hat ja einmal die nordirische Grenze mit den theoretischen Demarkationslinien zwischen Stadtteilen von London verglichen mit seiner Congestion Charge. Das heißt, dass die Ignoranz ist da kaum messbar.
Ist denn die Insel fast 100 Jahre nach der Teilung und Jahrzehnten Bürgerkrieg überhaupt bereit für eine Wiedervereinigung?
Nein, ich meine nicht. Der Dialog mit den nordirischen Protestanten, den Unionisten, muss erst beginnen. Wie soll dieses neue Irland denn aussehen? Es kann ja nicht einfach eine Einverleibung der 6 nordirischen Grafschaften, die heute zum Vereinigten Königreich gehören, bedeuten. Wer bezahlt das Ganze? Nordirland kostet den britischen Steuerzahler derzeit über 10 Milliarden Pfund pro Jahr. Und ich glaube, was am wichtigsten ist, ist, dass eine Lektion aus dem Brexit-Debakel gezogen wird. Das Referendum darf nicht am Anfang dieses Prozesses stehen, sondern muss den Schlusspunkt bilden, damit man auch weiß, was geschähe, wenn die Leute Ja sagten.
In Irland wird für den Fall eines No-Deal-Brexits über die alternative Wiedervereinigung nachgedacht. Wie realistisch die Option ist, hat uns Martin Aliot erläutert. Während die Atomkraft in Deutschland bald passé sein wird, setzt Russland weiter voll auf Atomenergie. Und zwar neuerdings auch auf dem Wasser. Heute wird die Alexander Lomonossow im sibirischen Murmansk in See stechen. Eine Plattform mit einem AKW an Bord. Russland will damit vom Wasser aus entlegene Orte mit Strom versorgen und sich so auch strategische Vorteile bei der Ausbeutung von Rohstoffen in der Arktis sichern. Während Moskau sein schwimmendes AKW heute als Meisterwerk russischer Ingenieurskunst feiert, ist es für Umweltschützer nichts anderes als ein Tschernobyl im Wasser. Unser Korrespondent Hilko Gries war kurz vor dem Auslaufen des Kraftwerks für uns ganz im hohen Norden.
Dmitri Alexejenko kennt nahezu jedes technische Detail dieses schwimmenden Atomkraftwerks. Er hat es als stellvertretender Direktor einer Unterfirma von Rosatom mitentworfen und seinen Bau übersehen. Er nennt die wichtigsten Zahlen. Die Länge des schwimmenden AKW beträgt 144 Meter, die Höhe über der Hauptebene 43 Meter, die Breite 30 Meter. Über Gänge und Metalltreppen führt der Ingenieur hinein zu einem Herzstück der Anlage, die den Namen eines der bekanntesten russischen Wissenschaftler trägt, Lomonossow. Vor uns sehen wir die technische Ausstattung, in der Hauptsache Turbinen und einen Generator, sagt er. Heute soll das schwimmende AKW von Murmansk durch das Nordmeer in Richtung Pevek geschleppt werden. Die Ankunft dort ist für die zweite Septemberhälfte vorgesehen. Es hat keinen eigenen Motor und ist deshalb auf Schlepper angewiesen. Im Herbst, wenn das Nordmeer im Nordosten schon wieder zufriert, folgen weitere Tests und vor allem der Anschluss an das Netz des Ortes mit seinen 5000 Einwohnern. Ungefähr zum Jahreswechsel sollen die 2 Reaktoren mit ihren je 35 Megawatt Leistung beginnen, Pevek mit Energie und Wärme zu versorgen. Ihre Bauart ähnelt der auf Atomeisbrechern der russischen Nordmeerflotte. Die Anlage ist überdimensioniert, denn sie könnte eine Stadt von 100.000 Menschen erleuchten lassen. Aber im äußersten Nordosten will Rosatom demonstrieren, zu was es nach 10 Jahren Bauzeit imstande ist. Das Projekt sagt viel aus über die Wichtigkeit der Arktis für Russland, über Technologieentwicklung in Russland, über die Industrieentwicklung in Russland. Benutzte Uranbrennstäbe werden im AKW gekühlt und gelagert und alle 3 Jahre ausgetauscht. Nach 12 Jahren ist eine Generalüberholung vorgesehen. Die Lebensdauer ist auf 40 Jahre angesetzt. Ingenieur Alexejenko hält alle Risiken für beherrschbar. Es sei so gebaut, dass das Objekt durch einen Hubschrauberabsturz nicht gefährdet wird, das Deck wird nicht durchschlagen. Es ist vor Zusammenstößen und vor dem Aufsetzen auf Sandbänken geschützt. Für den Fall, dass eine Tsunamiwelle über das schwimmende AKW hinwegrolle, verfüge es über eine autonome Kühlung, die reiche 24 Stunden. Aus Fukushima habe man gelernt, heißt es. Diese Annahmen hält Rashid Alimov von Greenpeace Russland für viel zu optimistisch, auch weil Rosatom seine Überlegungen zu Katastrophenszenarien nur sehr verknappt öffentlich gemacht hat. Bei Sturm und schwerem Wetter hat es keine Möglichkeit, dem zu widerstehen, wenn es sich von den Leinen löst oder wenn es auf Felsen geschleudert wird. Außerdem sind andere Gefährdungen möglich durch Terrorismus oder Piraterie. Das drohe vor allem dann, wenn Rosatom seine nach eigenen Angaben bereits begonnenen Verkaufsverhandlungen mit anderen Staaten erfolgreich abschließt und schwimmende Atomkraftwerke aus russischer Produktion vor den Küsten etwa afrikanischer Staaten Energie produzieren. Der Konzern will an ihrem Bau, an der Uranbelieferung und Dienstleistungen während des Betriebs verdienen. Russland bietet zwar nun als erstes Land die Technologie an, aber China will schon in 2 Jahren nachziehen. Bei Rosatom, so heißt es in Murmansk, wird schon ein Nachfolgemodell der Akademik Lomonossow entworfen. Es soll kleiner und günstiger ausfallen als dieses Modellexemplar, das rund 500 Millionen Euro gekostet haben soll. Während der Uranbrennstoff schon an Bord ist, wurde gestern Abend noch Wichtiges für die Mannschaft geladen: Mehl in großen Säcken und Früchte in Holzkisten. Kajüten besitzt das Mini-AKW für 74 Menschen.
Russland will schwimmende AKWs zum Exportschlager machen. Tilko Gries hat sich für uns die Alexander Lomonossow in Murmansk angesehen. Die Banlieues sind für viele Pariser eine Terra incognita. Die Umgebung jenseits der Pariser Ringautobahn kennen sie, wenn überhaupt, nur vom dran vorbeifahren. Und zu ihren Bewohnern hegen viele ein, vorsichtig gesagt, distanziertes Verhältnis. Das soll sich jetzt durch das neue Metrosystem Grand Paris Express ändern, über das wir ja in dieser Woche bei Europa heute berichten. Paris und seine Vororte sollen dadurch zusammenwachsen. Damit es bei dem Projekt nicht nur bei ein paar neuen Metrokilometern bleibt, hat die Hauptstadt eine Agentur engagiert. Sie soll den Parisern nahelegen, dass die Banlieue mehr sind als schmuddelige, kriminalitätsbelastete Orte. Wie das funktionieren soll, darüber Bettina Kaps.
20 Kilometer nordöstlich von Paris liegt der Regionalbahnhof Sevran-Livry. Dort kniet Vianney Delorme auf dem Vorplatz, breitet einen Plan aus. Der Journalist und Firmengründer trägt Polohemd, Bermuda-Shorts, Trekkingschuhe, Rucksack. Jeden Samstag spielt er auch heute wieder Wanderführer. Gut 40 Frauen und Männer scharen sich um ihn und studieren die blauen, kreisförmigen Linien auf der ansonsten weißen Karte.
Die Idee hinter unserer Wanderung ist nicht, einen besonders schönen oder besonders grünen Weg auszusuchen,
sagt der 42-Jährige, während er auf einen Punkt deutet, der den Bahnhof Sevran-Livry markiert.
Wir laufen vielmehr eine Strecke ab, auf der im nächsten Jahrzehnt eine neue Metro verkehren wird. Mit der Folge, dass sich das Stadtbild dieser Gegend grundlegend verändern wird.
Seit einem Jahr organisiert Vianney Delorme Wanderungen entlang der 4 zukünftigen Strecken des Grand Paris Express. Das große Infrastrukturprojekt, das die Vorstädte untereinander und mit Paris verzahnen soll. Die kostenlosen Touren kündigt er auf seiner Website an. Sie heißt Enlarge Your Paris, vergrößere dein Paris. Inzwischen ist er bei der Route der Metrolinie 16 angelangt. Sie wird durch Seine-Saint-Denis fahren, das ärmste Departement im Großraum Paris.
Die Streckenführung hat allerhand Schlagzeilen gemacht. In den sozialen Netzwerken wurde sie als zukünftige Todeslinie bezeichnet, nach dem Motto, wer hier einmal aussteigen wird, ist erledigt. Das haben Hunderttausende gesehen. Der Grand Paris Express soll die strategisch wichtigen Vorstädte mit großen Entwicklungspotenzialen verbinden. Die Linie 16 hingegen hat eine soziale Komponente. Sie wird vor allem isolierte Kommunen anbinden, wie die Städte Clichy und Montfermeil.
Delorme Delorme marschiert voraus. Gleich hinter dem Regionalbahnhof, wo die Tour begonnen hat, verläuft ein Kanal. Ursprünglich diente der Canal de l'Ourcq dazu, Paris mit Trinkwasser zu versorgen. Heute zieht er Angler, Radfahrer und Jogger an. Die Gruppe nimmt den Treidelpfad. Seine Agentur Enlarge Your Paris habe er vor 6 Jahren mit einigen Kolleginnen und Kollegen gegründet, erzählt Delorme. Ihr Ziel sei es, die Kluft zwischen Paris und den Vorstädten zu überwinden. Vor allem die Kluft in den Köpfen.
Paris ist eine ganz kleine Hauptstadt, die aus historischen Gründen nie erweitert worden ist. Die großen Medien berichten nur dann über die Banlieue, wenn es zu Unruhen kommt und Autos brennen. Ansonsten gelten alle Vororte, egal ob arm oder reich, als langweilige Schlafstätte. Diese Sichtweise wollen wir verändern.
Tolle Konzertsäle, städtische Landwirtschaft, Schafhirten auf Wanderschaft, Badestrände, Dachterrassenbars. Delorme informiert über spannende Orte und Ereignisse jenseits der Ringautobahn, die Paris wie eine Schneise von ihren Vorstädten trennt. Inzwischen wird er für seine Wandertouren von der Betreibergesellschaft des Grand Paris Express bezahlt. Die Gruppe betritt einen großen Park, wo einst Schießpulver hergestellt wurde. Ein Angestellter erklärt die Industriegeschichte des Areals. Claudine Henry hört gebannt zu. Sie sei bei jeder Wanderung dabei, sagt die Rentnerin aus dem 13. Arrondissement in Paris.
Die vielen Parks in den Vororten von Paris kannte ich vorher nicht. Sie sind riesig und wunderschön. Außerdem ist mir bei diesen Touren klar geworden, Paris und die Banlieue werden in Zukunft eins sein. Die Banlieue kommt zu uns und wir Pariser gehen auf die Vororte zu. Wir werden eine große Metropole sein.
Die Gruppe verlässt den Park, durchquert mehrere kleine Städte, deren Namen viele Teilnehmer noch nie gehört haben, geht über Felder und durch Waldstücke. Hin und wieder stehen große Schilder in der Landschaft und weisen auf die künftigen Metrobaustellen hin. Eine Ortstafel kündigt Clichy-sous-Bois an. Die Stadt hat 2005 weltweit für Schlagzeilen gesorgt, weil dort die Vorstadtrevolten begonnen haben. Vianney-Delorme erinnert an Straßenschlachten, brennende Gebäude, kreisende Hubschrauber. Inzwischen wurden viele Hochhäuser durch kleinere Wohneinheiten ersetzt. Im Zentrum werden Gleise für eine Tram verlegt. Sie wird die 30.000 Einwohnerstadt endlich mit einem Regionalbahnhof verbinden. Der Grand Paris Express soll 2024 eintreffen. Schon vor 60 Jahren, beim Bau der großen Siedlung, sei den Einwohnern eine gute Anbindung versprochen worden, sagt Delorme. Aber erst die Unruhen hätten die Dinge in Bewegung gebracht.
Clichy ist auch deshalb so abgeschnitten, weil die reicheren Nachbarstädte keinen Kontakt wollten. Sie wollten ihre Ruhe haben. Genau das ist der springende Punkt, von dem es abhängt, ob Grand Paris erfolgreich sein wird oder nicht. Der Ausgleich zwischen Arm und Reich. Das bleibt abzuwarten.
Es ist Mittag, Zeit für ein Picknick. Vianney-Delorme führt die Wanderer zu einem Holzhochhaus mit Bänken im Grün. Das sogenannte Atelier Médicis ist Ausstellungs- und Werkraum für zeitgenössische Künstler. Es dient als provisorischer Vorläufer für ein großes Kulturzentrum. Das soll gleichzeitig mit dem Bahnhof für die Metrolinie 16 eingeweiht werden, im Olympiajahr 2024. Ein neues Highlight für die Vorstadt Clichy, ein Anziehungspunkt für die Bewohner von Paris und einer von vielen Schritten, um die Region zusammenwachsen zu lassen, zu Grand Paris.
Nicht alle schlimm in dem Banlieue. Im Gegenteil, Bettina Kaps über das Werben für die Pariser Vorstädte. Mehr von ihr über das große Paris gibt's morgen ab 11.05 Uhr in den Gesichtern Europas hier bei uns im Deutschlandfunk. Und das war's von uns von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.